Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe, die uns schnurstracks an den Lido führt. Dort wurden heute die internationalen Filmfestspiele Venedig eröffnet. Manches war und ist anders als sonst, dazu gleich mehr. Die angesagte Performance-Künstlerin Florentina Holzinger lockte ihre Fangemeinde heute zu einer Schrottetüde am Berliner Olympiastadion. Was geschrottet wurde oder bereits Schrott ist, auch das werden wir erfahren. Dann gibt es einen expressionistischen Künstler wieder zu entdecken, der es hier in Deutschland nicht so richtig zu der ganz großen Bekanntheit geschafft hat, Chaim Soutine. Die Kunstsammlung NRW zeigt Bilder von ihm. Kaum ist das eine Filmfestival zu Ende, startet das nächste, und für Venedig bedeutet das immer einen gewaltigen Zirkus in einer Stadt, die doch schon kaum mehr atmen kann. Man denke nur an die Luxusjachten, die den Canale Grande zur Filmfestivalzeit wieder bevölkern und so groß sind, dass sie die Sicht versperren. Aber in diesem Jahr ist es ein bisschen anders, denn von den großen Namen, die in den Wettbewerbsfilmen vertreten sind, werden sich viele, zumindest Schauspielerinnen und Schauspieler, gar nicht zeigen auf dem roten Teppich. Bradley Cooper zum Beispiel. Grund ist der Streik in Hollywood. Anke Lewicke, das kann doch eigentlich gar nicht sein, oder zumindest kann man es sich nicht vorstellen, dass ein Festival so ohne Stell dich ein der großen Stars auskommen soll. Und die kommen ja auch nicht nur aus den USA.
Ja, also heute Abend kann man nur so sagen, am roten Teppich zur Eröffnung war dann doch jede Menge los, Blitzlicht, Blitzgewitter und viele, viele Fans. Und das hängt aber auch damit zusammen, dass es zum Auftakt einen italienischen Film gab, Kommandante. Und dieser Titelheld wird von Pier Francesco Favino gespielt. Das ist ein Superstar in Italien. Also da war dann schon viel, viel los. Und dieser Schauspieler hat auch schon in internationalen Produktion wie die Chroniken von Narnia mitgespielt. Also eigentlich war die Stimmung vor dem Palazzo del Cinema wie immer, weil es eben ein italienisches Heimspiel war. Aber besonders schön wurde es dann, als die 90-jährige Regisseurin Liliana Cavani über den roten Teppich ging. Da war dann erstmal so ein Moment Ruhe und dann gab es tosenden Applaus, und dann im Saal drin hat sie ja den goldenen Ehrenlöwen für ihr Lebenswerk bekommen. Und die Rede, die Charlotte Rampling gehalten hat, sie hat ja die Hauptrolle gespielt in dem wirklich legendären Film Der Nachtportier, die war auch bewegend, und dann gab es dann auch sehr viele und schöne Standing Ovations.
Das Festival sollte ja auch eigentlich mit einem anderen Film eröffnet werden, nämlich mit Challengers von Luca Guadagnino. Dass dieser Film zurückgezogen wurde, ist das auch dem Streik in Hollywood geschuldet?
Ja, ja, klar. Und zwar hängt das damit zusammen, dass die Hauptrolle spielt ja Zendaya. Und als klar wurde, dass sie eben nicht kommen kann wegen des Streiks, hat die Produktion sich gesagt, dann warten wir noch mit der Weltpremiere des Films. Und das hat natürlich auch mit Promotion-Gründen zu tun. Aber trotzdem laufen jetzt eben hier viele Hollywood-Filme, weil die Oscarsaison hier eben losgeht. Und man merkt auch, dass hier so am Lido bei der Pressekonferenz heute mit der Jury oder auch bei der Eröffnung, dass sich natürlich alle mit dem Streik solidarisieren, mit den Schauspielern und Schauspielerinnen, und dass sich alle einig sind, eben das künstlerische Schaffen von Schauspielern kann nicht an künstliche Intelligenzen delegiert werden. Darüber herrscht große Einigkeit, und ansonsten kann man nur feststellen, dass die italienische Presse irgendwie alles ganz anders sieht. Die freuen sich nämlich, dass 6 italienische Filme im Wettbewerb laufen.
Genau, und unter anderem eben dieser Eröffnungsfilm Kommandante, den du schon erwähnt hast. Ist das ein angemessener Start für die Festspiele in Venedig?
Ja, darüber lässt sich jedenfalls ganz gut streiten. Also die Handlung spielt während des Zweiten Weltkrieges. Im Zentrum steht eben ein U-Boot-Kommandant, Salvatore Todaro. Das ist eine reale Figur, und er hat eben ein belgisches Schiff, Handelsschiff, was unter britischer Flagge bombardiert und hat dann aber die ganzen Insassen gerettet, damit seine eigene Mannschaft gefährdet. Und man muss sich den Film so ein bisschen vorstellen wie eine ungebrochene Heldengeschichte, so altbackene Ästhetik. Und es fallen dann so Sätze wie, ich bin kein Faschist, ich bin ein Italiener, ich bin ein Mann des Meeres. Also das ist ideologisch schon sehr fragwürdig. Aber für viele Italiener ist das eben eine Anspielung eben auf die gegenwärtige italienische Politik, die eben Menschen im Mittelmeer nicht weiter rettet. Aber trotzdem hätte der Film dafür ganz anders eine Haltung entwickeln müssen, eben zum Faschismus, eben auch zu einem Militär, der für Mussolini gekämpft hat. Und das tut der Film einfach nicht. Das ist ein reines Heldenepos. Und ganz interessant ist, Sie haben ja eben von Luxusjachten geredet. Man sieht hier auch ein U-Boot rumfahren, und zwar für Werbezwecken für den Film, vom italienischen Militär gestellt. Und das kommt eben auf der Flotte Salvatore Todaro.
Ein deutscher Film ist ja auch im Rennen um den Goldenen Löwen, und zwar Die Theorie von allem von Tim Krüger, in Schwarz-Weiß gedreht und spielt in den 1960er Jahren. Das klingt ja erstmal interessant.
Ja, da kann man auch wirklich drauf gespannt sein, weil dieser Regisseur hat ja schon 2014 hier in Venedig in der renommierten Reihe Woche der Kritik sein Regiedebüt gezeigt, Zerrumpelts Herz. Und der Film spielte eben in den 20er Jahren in den Masuren, in einem Wald nur. Und ein Komponist ist verschwunden und es sind nur merkwürdige Geräusche noch da. Und ähnlich spannend klingt jetzt auch sein neuer Film. Er spielt eben oben in den Bergen während eines Physikerkongresses, aber der Hauptredner kommt nicht. Dafür erscheint aber eine mysteriöse Pianistin. Es passiert ein Mord und diese ganze Physikergesellschaft hängt dann da oben fest. Das klingt erstmal wie so ein Kammerspiel in den Bergen, soll auch was von Hitchcock haben, ist in Schwarz-Weiß gedreht, und man könnte sich auch denken durch den Titel Die Theorie vom Allen, dass es so auch um philosophische und wissenschaftliche Diskurse geht. Ja, und ich finde es ganz spannend, weil dafür steht Venedig eben auch. Nicht nur die großen Hollywood-Produktionen, die dann bald bei uns in die Kinos kommen, sondern man geht eben auch auf Entdeckungsreise, sucht neue Autorenstimmen, und dazu könnte Tim Kröger nun gehören.
Anke Lewicke live vom Lido, wo am Abend die Filmfestspiele eröffnet wurden. Danke und viel Spaß noch.
Arrivederci.
Fazit.
Und jetzt noch ein Blick auf zwei Filme, die morgen Donnerstag in die Kinos kommen. Zum einen ein vielversprechender Dokumentarfilm, der in Leipzig beim Doc-Filmfest den Hauptpreis im deutschen Wettbewerb bekommen hat. Die Toten Vögel sind oben. Und der andere Film, der ist das Regiedebüt von Charlie Hübner, Sophia, Der Tod und ich, nach dem Bestseller von Thees Ullmann. Zweimal geht es also um den Tod, aber sicher auf ganz unterschiedliche Art. In den Film von Charlie Hübner hören wir mal kurz rein.
Kann ich helfen?
Ich bin hier tot und Sie müssen jetzt mitkommen.
Ja, dann warten Sie kurz. Ich packe schnell meine Sachen und bin gleich da.
Einer der Humorvollen. Noch nie gehört den Witz.
Woran soll ich denn sterben?
Unentdeckter Herzfehler, Aderplatz, fertig.
Ja, bei diesem Charlie Hübner-Film bekommt ein Altenpfleger eines Tages Besuch vom Tod. Jörg Taschmann, dieser verzieht sich dann aber offenbar wieder. Klingt erstmal ganz schön absurd.
Ja, und passt in gewisser Weise auch zu einigen Filmen, die Charlie Hübner gemacht hat. Wenn, er hat ja öfter auch so ein paar schrullige, maulfaule, norddeutsche Charaktere verkörpert, wie in Mittagsstunde, vielleicht seinem erfolgreichsten Film, der vor einem Jahr in die Kinos kam. Und Charlie Hübner hat schon mal bei einem Dokumentarfilm Co-Regie geführt über eine ostdeutsche Punkband. Also es ist nicht das allererste Mal, dass er sich in der Regie versucht, aber diesmal ist es eben ein Spielfilm, und das Thema, dem habe ich ein bisschen gefremdet, muss ich ganz ehrlich sagen. Das klingt zwar, wenn man mal so reinhört, so ganz witzig, wenn man den Trailer sieht, ist es das auch, aber der Film will auf der einen Seite irgendwie schrullig, witzig, klamaukig sein, nimmt sein Thema dann aber sehr ernst, weil es letztendlich nur darum geht, was mache ich, wenn ich weiß, ich habe nicht mehr lange zu leben. Und dann entsteht immer dieser Reflex in deutschen Filmen, dann geht man nochmal irgendwie auf Reisen, verabschiedet sich nochmal kurz von allen. In dem Fall ist es dann die Mutter und ein Sohn, den er gar nicht kennt, der aus einer früheren Beziehung stammt. Und dann gibt es so ein ungleiches Trio, weil, wie man ja schon gehört hat, es gibt auch eine Sophia, das ist dann die Ex von diesem Rainer, der gerade abgeholt worden war vom Tod. Und dann, also der Mann, dieser Beamte, der ihn holen soll, sozusagen ins Jenseits, geht dann eben auf Reisen. Das ist in etwa die Geschichte.
Und wenn ich das richtig heraushöre, ist dieser Film für eine Komödie dann doch nicht lustig genug, ja?
Ich habe einfach ein Problem mit dem Grundthema des Films. Und das ist eben, wenn man uns erzählen will, das Leben irgendwie nach dem Tod ist ja auch ganz schön, oder beziehungsweise das Leben wird erst dann interessant, wenn ich irgendwie weiß, ich muss sterben und habe jetzt irgendwie noch 3 Tage Zeit. Das ist eigentlich das Hauptproblem, was ich habe, und dann natürlich auch ein bisschen, wie es erzählt wird, weil es auf der einen Seite sowas surreal Albernes hat. Es wird zum Beispiel immer so eine Wurstbude gezeigt hier irgendwo in Berlin, und da steht eine, ja, das ist dann wohl die Göttin Michaela, dann kommen immer irgendwelche Herren, die bekommen kleine Büchlein, und das sind dann diejenigen, die sie ins Jenseits holen müssen. Also das ist dann der private Tod, den man hat. Das ist so eine Ebene des Films, die man nicht sonderlich ernst nehmen kann. Dann versucht der Film aber auch wieder ernster zu sein, auch melancholischer zu sein, wenn es darum geht, dass die Mutter und irgendwie akzeptieren muss, dass ihr Sohn irgendwie totgeweiht ist. Und ich finde, das passt alles nicht so richtig zusammen. Es ist nicht witzig genug. Es ist dann auch nicht absurd genug. Und obwohl der Film schöne Momente hat und Charlie Hübner durchaus gut Regie führen kann, einige schöne Einfälle hat, hat mich das Ganze dann leider doch nicht überzeugt. Und da gibt es dann ganz andere Filme, wie zum Beispiel Der Plan mit Matt Damon oder Emily Blunt. Auch da war irgendwo das Schicksal vorgegeben. Auch da gab es irgendwelche Beamten, die vorgeschrieben haben, wie das Leben ausgeht. Das war aber, wie ich fand, damals charmanter gelöst worden, weil man dem Schicksal entgehen konnte. Und hier hat dieser Film so was Schweres, Deutsches, Schicksalhaftes, obwohl er auf der anderen Seite dann wieder so eine Leichtigkeit bemüht. Aber es gibt schöne Momente und es gibt auch einen ganz tollen Soundtrack. Und eigentlich finde ich es eher schade, weil hier sehr viel Talent eigentlich ist und auch viel Schönes da ist. Aber das große Ganze hat für mich nicht funktioniert.
Also nicht unbedingt eine Empfehlung. Sophia, der Tod und ich. Vielleicht dann besser Die toten Vögel sind oben. Dieser Film ist von Sönje Storm und eigentlich, ja, klingt wie eine Hommage an einen frühen Tier- und Landschaftsfotografen. Also so etwas wie ein Biopic vielleicht.
Nicht ganz. Also dafür ist der Film dann doch irgendwie zu dokumentarisch und auch poetisch in gewisser Weise, aber er rückt jemanden in den Mittelpunkt, den wir vergessen haben, und das ist der Urgroßvater der Regisseurin, der hieß Jürgen Friedrich Mart, und der war eigentlich Bauer, und der hat plötzlich sein ganzes Geld fast dafür ausgegeben, sich eine ganz teure Fotoausrüstung zuzulegen, und hat dann zwischen 1919 und 1940 wunderbare Landschaftsbilder aufgenommen, hat sich für Tiere interessiert, hat sich für das Landleben in Schleswig-Holstein interessiert, und diese Bilder sieht man im Film, und die sind wunderschön. Und gleichzeitig erfährt man dann über die Regisseurin auch ein bisschen etwas über diesen Urgroßvater, seine Biografie, dass man nicht viel von ihm weiß, was er persönlich so gemacht hat, aber dass er sich eben unsterblich gemacht hat durch diese Aufnahmen, die dann zum Beispiel auch in solchen Sammelalben, diesen Zigarettensammelalben erschienen sind, die ja in Millionen Auflage hatten. Und in der Familie wurde mal gesagt, ja, das sind die Fotos vom Urgroßvater, und das stimmt auch, bloß der wurde überhaupt nicht genannt. Also ging das auch so ein bisschen verschütt, dieses Verdienst, was sich dieser Jürgen Friedrich Mart da so erobert hat.
Jörg Taschmann empfiehlt Die toten Vögel sind oben, ein Dokumentarfilm von Sönje Storm, läuft morgen in den Kinos an, genauso wie Sophia, der Tod und ich. Vielen Dank, Jörg.
Sehr gern.
Florentina Holzinger ist momentan der Star im Theater. Gerade hat die österreichische Performance-Künstlerin den Kritikerpreis bekommen für die Inszenierung des Jahres. Das war Ophelia's Got Talent, eine Produktion an der Berliner Volksbühne. Viel Nacktheit, viel Blut, Akrobatik, Splatter war da zu sehen. Es geht immer ans Eingemachte und es ist manchmal schwer auszuhalten. Aber alle wollen das sehen. Heute hat Florentina Holzinger eine ihrer sogenannten Etüden aufgeführt, und zwar in Berlin am Olympiastadion. Die Karten waren innerhalb kürzester Zeit ausverkauft, aber unsere Kritikerin Elena Philipp konnte für uns hingehen. Hallo erstmal.
Guten Abend.
Den Titel nenne ich auch noch, nicht ganz leicht auszusprechen. Schrottetüde, Scrap-Etude, an Etude for Extinction, a musical composition for multiple percussion, Cars and Bodies on Fire. Was ging da ab, Elena?
Es war tatsächlich Schrottfeuerautos, genau wie man es im Titel erwartet, aber viel weniger spektakulär, als man jetzt vielleicht denken würde. Es war auf diesem Parkplatz, und durch die Bäume und Lampen gab es so eine Art 3 Gassen. Vor der mittleren stand einer der riesigen Krans, die Florentina Holzinger derzeit sehr, sehr gerne für ihre Arbeiten benutzt, in denen sie eigentlich immer Performance Art, Tanz, bildende Kunst, Musik und eben auch Technik und Stunts verbindet. Sie hat ein großes Interesse an Formen wie Zirkus oder eben denjenigen Künsten, die wir eher ein bisschen abtun als Unterhaltungskünste. Das sind dann immer Schwertschluckerinnen und Feuerschlucker mit auf der Bühne. In diesem Fall war das aber sehr dezent. Es gab am Anfang 2 Sprinterinnen, die an Gürtel, an ihren wie immer nackten Körpern Metall angebunden hat. Eine Art Skulptur, die über das Pflaster ratterte, als sie dann rannten und kurz vor dem Publikum zum Stehen kam. Und dann gab es im Verlauf dieser sehr formal angelegten, mit zwei Schlagzeugen unterstützten Performance tatsächlich auch noch ein paar spektakuläre Stunts.
Also das Ganze vielleicht so eine Art stillere Holzinger-Performance, hört sich so an. Aber welche Rolle spielt denn das Setting? Also das war ja sicher kein Zufall, dass das jetzt vor dem Olympiagelände in Berlin stattfand, was ja auch eine Architektur aus dem Nationalsozialismus ist.
Genau, mit diesen Clashes arbeitet Florentina Holzinger sehr häufig. In dem Fall muss man unbedingt noch mit dazu sagen, dass mindestens genauso wichtig für dieses Stück die Künstlerin, Multikünstlerin, muss man sagen, Katharina Ernst ist. Das ist eine Musikerin, bildende Künstlerin und Performance-Artistin, die den Score zum Beispiel geschrieben hat. Und für sie war wichtig, diesen Ort sozusagen auch als Klangkulisse zu nutzen. Am Anfang, bevor diese zwei Sprinterinnen starten und man dann diese Metallgeräusche hörte, dieses Schrappen über dem Pflaster, hört man auch tatsächlich erstmal nur sozusagen die Kulisse da draußen. Da ist ja nichts um das Olympiastadion. Also das ist so ein Feld, wo tatsächlich die ganze bildende Kunstblase aus Berlin-Mitte erstmal mit der S-Bahn hin verfrachtet wurde.
Das macht man schon mal, wenn man eine Holzinger sehen kann.
Die ist ja wirklich zur Marke geworden, weswegen es eben auch zu so einem Ungleichgewicht in der Nennung kommt, obwohl Katharina Ernst bestimmt genauso viel Anteil hat an dieser Show.
Ja, und diese Show, thematisiert denn die irgendwie die Olympischen Spiele oder ist das schon wieder zu viel gefragt, wenn man so nach den Inhalten oder nach der Aussage fragt?
Ja, natürlich. Also wie gesagt, Sprinterinnen heißt ja schon, dass da so eine Form von olympischer Disziplin vorkommt, erschwert durch sozusagen dieses, man könnte sagen, Trainingsgerät. Also man trainiert mit Gewichten, um die Muskeln zu stärken. Die sind so an die 250 Meter jeweils gesprintet und man merkte mit jedem Durchlauf, also es war dann so klacker, klacker nach hinten und wieder nach vorne rennen, dass sie erschöpfter werden. Also auch das spielt ja bei Florentina Holzinger eine ganz große Rolle. Der Körper, der trainiert wird, um seine Fähigkeiten zu erhöhen.
Manche nennen diese Shows Nummernrevue, aber es gibt ja auch immer so Stunt-Elemente. Sie haben ja auch den Kran schon erwähnt. Beim letzten Stück flog ein Helikopter auf die Bühne. Was hat Florentina Holzinger denn ausgelöscht? Ich habe das Stichwort Extinction ja genannt.
Also an diesem Kran hängt ein Auto, das auch irgendwann in der Mitte der Performance gar nicht so klimaktisch und sensationell, wie man das in einer Show erwarten würde, runterkracht auf ein weiteres Auto, das da unten auf Reifen steht und dann in Flammen aufgeht. Also wirklich so ein Pyrozauber. Und das wird natürlich ausgelöscht. Aber bevor das gelöscht wird, kommen noch sechs Figuren in solchen Ganzkörperanzügen, die diesen Filmstunt des Full Body Burn machen. Also sie werden angezündet, laufen 20 Meter und werden dann wieder ausgelöscht. Das ist wahrscheinlich auch ein kleines bisschen so ein Liebäugeln mit Extinction im Sinne von Auslöschung der Menschheit, aber das spielt jetzt in der Performance oder hat für meine Wahrnehmung gar keine so große Rolle gespielt. Das ist eher scherzhaft.
Sondern? Also das ist ja auch immer so die Frage, was sagt uns das jetzt?
Also eine Etüde ist ja so eine Art Fingerübung, die gleichzeitig fürs Publikum gedacht ist. Man bildet eine Fertigkeit aus, die man erwerben möchte und Florentina Holzinger und ihre Crew, die relativ stabil bleibt, es kommen immer neu dazu, andere bleiben, lernen auch immer wieder irgendetwas für ihre Performances. Und in dem Fall war es so eine Art Ready-Made-Skulptur. Also wenn dieses Auto runterkracht, bleibt es da so stehen. Und interessant war, dass sozusagen alle ZuschauerInnen, nachdem also das Absperrband gelöst wurde, dahin strömten und alle haben ihre Instagram-Fotos gemacht. Also das ist dann sozusagen der Kunstaspekt daran, dass man irgendwie diese Skulptur hergestellt wird. Diese Metallgehänge der Sprinterin wurden dann auch vor so Bleche gehängt. Auch das wurde fotografiert. Also das hat schon viel von so einer Fingerübung. Gleichzeitig ist natürlich bei ihr immer präsent, dass der weibliche Körper dieses verletzliche Fleisch auf hartes Metall trifft, auf Autos. Das heißt, es hat geraucht, es hat gestunken, die Reifen haben gebrannt. Also da wird man sozusagen mit Schwerindustrie konfrontiert und auch damit, wie man sich als Frau natürlich behauptet in einem Genre Autostunts, in dem man eher so Beiwerk war, so wie der Erotikkalender Cars and Girls.
Ja, wenn man dann so zum Star wird wie Florentina Holzinger, besteht natürlich die Gefahr, dass man so von Betrieb vereinnahmt wird. Wie sehen Sie das?
Es ist natürlich immer zwiespältig, aber es kommt auf die Einstellung der KünstlerInnen an, denke ich mal. Also wir hatten Florentina Holzinger mal einen Theaterpodcast zu Gast vor 3 Jahren und da sagte sie, also fragte Susanne Burkhardt, ob sie denn schon mal ein Angebot von Red Bull bekommen hätte. Und Florentina Holzinger meinte, zum Glück noch nicht, ich wäre verführbar.
Ja, vor 3 Jahren müsste man ihr die Frage vielleicht nochmal stellen.
Ja, genau. Und ich hatte aber den Eindruck, dass diese starke formale Anlage, dieser Score, diese Partitur, dieses Durchführen von Übungen, von dieses Trainingshafte und dass das quasi auch ein Gegengift ist gegen diese Markenbildung, die es natürlich gibt und diesen Hype. Sie kommt aus dem Tanz, dann ist sie im Theater gehypt worden, jetzt wird sie in der bildenden Kunst gehypt. Also sie macht sozusagen die ganze Tour durch die Kunstformen. Das muss man weiter beobachten. Im Moment habe ich den Eindruck, sie ist interessiert an dem, was sie da erforscht und rausfinden kann, und es ist Kunst.
Elena Philipp war bei Florentina Holzingers Etüde am Olympiastadion in Berlin. Vielen Dank.
Danke ebenfalls. Tschüss.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Bettina Ritter.
Der Fotograf Akinbode Akinbiyi bekommt den Hanna-Höch-Preis 2024 des Landes Berlin. Er erhalte die Auszeichnung für seine kontinuierlich hochwertige künstlerische Leistung, teilte die Senatskulturverwaltung in Berlin mit. Zur Begründung hieß es, hinter dem vordergründig Alltäglichen offenbarten die Aufnahmen des Künstlers die individuellen und sozialen Verflechtungen des Menschen mit der gleichermaßen von ihm gestalteten Umwelt. Für seine Bilder habe der Brite Metropolen wie Lagos, Bamako, Sao Paulo oder Berlin erwandert. Der Hanna-Höch-Preis ist mit 25.000 Euro dotiert. Außerdem ist er mit einer Ausstellung und einer Publikation verbunden. Zwei Klimaaktivistinnen sind nach einem versuchten Angriff auf ein Caspar-David-Friedrich-Gemälde freigesprochen worden. Die Mitglieder der Gruppe Letzte Generation waren wegen versuchter gemeinschädlicher Sachbeschädigung und gefährlicher Körperverletzung angeklagt worden. Die Richterin begründete den Freispruch damit, beides sei nicht erwiesen. Außerdem sei die Motivation der Klimaaktivistinnen menschlich nachvollziehbar. Die beiden hatten vor 5 Monaten versucht, das Gemälde »Wanderer über dem Nebelmeer« mit einem Poster zu überkleben. Ein Wachmann hatte die Aktion verhindert, indem er sich schützend vor das Gemälde stellte. Bei der Polizei hatte der Wachmann angegeben, die Frauen hätten ihn verletzt. Die Richterin sagte, die Angaben des Fachmannes seien widersprüchlich. Außerdem habe ein ungeschnittenes Video, das die Aktion zeige, bewiesen, dass die Frauen niemanden angegriffen hätten. Das Kunstmagazin Art bleibt doch im Zeitschriftenportfolio von RTL Deutschland. Ein Verkauf sei nicht zustande gekommen, teilte der Konzern in Köln mit. Das Unternehmen hatte die Magazinsparte des Hamburger Verlagshauses Gruner und Jahr 2022 übernommen. Es will Art nun zusammen mit der Redaktion selbst weiterentwickeln. 10 Folgen spielte Dagmar Manzel die Kommissarin Paula Ringelhahn im Frankentatort. Jetzt hört die Schauspielerin auf. Derzeit laufen ihre letzten Dreharbeiten für die ARD-Krimireihe, wie der Bayerische Rundfunk mitteilte. Über die Gründe sagte Manzel im Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Es war eine spannende und vielschichtige Figur, die ich spielen durfte. Und ich bin sehr dankbar, dass ich sie gestalten konnte. Und gleichzeitig gibt es aber einfach noch viele andere Sachen, auf die ich unglaublich viel Bock habe. Zum Beispiel Theater spielen, Oper singen und spielen, Oper inszenieren, mit den Enkelkindern spielen oder mehrere Wochen am Stück einfach mal richtig Urlaub machen.
Seit 2015 bildete Dagmar Manzel mit Fabian Hinrichs und Eli Wasserscheid das Ermittlertrio des Frankentatorts. Wer ihre Nachfolge übernimmt, steht laut Bayerischem Rundfunk noch nicht fest.
Und jetzt sprechen wir über einen Künstler, der den meisten Menschen noch unbekannt sein dürfte. Chaim Soutine, ein Maler der klassischen Moderne, wuchs in einem Städtel in der Nähe von Minsk auf, zog 1913 nach Paris, führte aber wohl eher so ein zurückgezogenes Leben, starb 1943, sein Werk aber, das beeinflusste auch viele Künstler nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen zeigt nun 60 Gemälde von Chaim Soutine, vor allem aus seiner frühen Zeit kuratiert, hat die Ausstellung Susanne Meyer-Büser, mit der ich vor der Sendung gesprochen habe. Hallo und guten Abend.
Ja, guten Abend.
Das kommt mir erstmal erstaunlich vor, dass es in dieser kunsthistorisch doch ziemlich gut aufgearbeiteten Zeit des Expressionismus überhaupt noch so etwas zu entdecken gibt. Ist dieser Chaim Soutine wirklich unbekannt und eine Neuentdeckung, oder wird sein Werk jetzt endlich in Deutschland in großen Museen gezeigt?
In anderen Ländern, zum Beispiel in Frankreich und in den USA, ist Sutin, einer der ganz großen der klassischen Moderne. Es gibt dort und gab dort zahlreiche Ausstellungen zu ihm in unterschiedlichen Themen. Aber hier in Deutschland haben wir ihn tatsächlich seit 1981 nicht mehr in einer großen monographischen Ausstellung gesehen. Es gab kleinere Galerieausstellungen, aber eigentlich ist er quasi etwas vergessen worden und wir versuchen jetzt mit der Ausstellung hier in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen das ein wenig zu korrigieren und ihm einem großen Publikum zu geben.
Warum wurde der vergessen? Ich meine, alleine seine Biografie ist ja hochinteressant.
Ja, das ist eine schwierige Frage. Das hat natürlich etwas mit der Rezeption zu tun. Es hat auch etwas mit dem Künstler selber zu tun. Er war ab 1913 in Paris, lebte dort aber verhältnismäßig zurückgezogen, man kann fast sagen, als eine Form von Außenseiter, hat dann ab 1918 einen Galeristen tatsächlich gehabt, auf Vermittlung von Modigliani hin. Der war sein bester Freund. Und der hat ihn in Paris vertreten und Paul Guillaume, ebenfalls ein bekannter Kunsthändler, hat sich ihm angeschlossen und hat auch dort Soutine verbreitet. Und dann kam der große Durchbruch 1922, als Soutine aus dem Malerort Serret mit 200 Werken zurückkam, immer noch bettelarm, war da auf einmal der amerikanische Sammler Albert C. Barnes in Paris. Und der suchte nach neuen Künstlern, die seine Kollektion erweitern sollte, und zwar um die Moderne erweitern sollte. Und da entdeckte er zufälligerweise ein Werk von Soutine, Le Patissier, kaufte es und er war so begeistert, dass er gleich auch noch 51 andere Werke von ihm auf einen Schlag kaufte. Das machte Soutine berühmt und dann greift quasi der Mechanismus des Kunsthandels und der Kunstgeschichte zu und sorgte dafür, dass er vor allen Dingen in den Staaten bekannt wurde und die französischen Kunsthändler, dass er in Paris bekannt blieb.
Er kam aus einer ganz streng religiösen Familie mit vielen Geschwistern, sehr ärmliche Verhältnisse, war ja dann anscheinend auch schon mal ein Riesenschritt, überhaupt einfach zu gehen, in die nächstgrößere Stadt Kunst studieren zu wollen und dann nach Paris. Hat sich das, seine Herkunft, in seinem Werk niedergeschlagen?
Ja, man kann schon sagen, dass er ein Künstler war, der das Leiden gewohnt war. Er hatte von zu Hause her wenig Unterstützung gehabt, aber immerhin konnte er eine Malerschule besuchen. Er konnte in Vilnius sogar einige Semester studieren. Aber dann war natürlich Paris eigentlich der Ort, an dem er sich entfalten konnte. Und trotzdem, er hat alles mit sehr großen, sehr schweren Entbehrungen machen müssen, hat sich mit Gelegenheitsarbeiten durchgeschlagen. Und gerade aus der frühen Zeit in Paris sind sehr viele Werke entstanden, wo das Essen, Nahrung eine große Rolle spielen und er dieses Essen in verschiedenen Variationen darstellt, wie obsessiv, weil er halt so wenig davon hatte und weil es einfach nicht selbstverständlich für ihn war. Und da sieht man natürlich schon, dass er eine bestimmte Spezialisierung hatte auf bestimmte Motive, aber auch wenn er Porträts malt. Es sind meistens die Einsamen, die Hilflosen, die Unterdrückten, manchmal die kleinen Leute, die er in den Fokus nimmt und die er mit sehr großer Sensibilität wiedergibt.
Es gibt Gemälde von ihm, die so ein bisschen wirken, als wären sie unter Wasser, sage ich jetzt mal so ganz laienhaft, wo so eine, ja, wie so eine Wellenbewegung darüber hinweg zu gehen scheint. Das hat fast eine psychedelische Wirkung. Die Porträts, von denen Sie ja auch gerade geredet haben, die sind wieder ganz anders. Wie würden Sie diesen Stil des Malers beschreiben?
Also der Stil des Malers ist wirklich etwas ganz Besonderes, weil er in überhaupt keine Schublade der Zeit passt. Er hat weder sich dem Abstrakten angeschlossen, noch dem später dem Surrealismus angeschlossen. Er hat weder Mondrian noch Braque oder Picasso adaptiert, sondern er hat wirklich ganz etwas Eigenes gemacht. Also er ist in den Louvre gegangen, hat die alten Meister studiert. Rembrandt war einer seiner Favoriten und hat dann auf der Basis dieser Mischung aus Tradition und Moderne einen komplett neuen Stil erfunden, in dem die gestische Malerei ihren Anfang nahm. Und diese Vehemenz im Pinselduktus, in der Art und Weise, die Farbe in vielen Schichten übereinander zu legen, sodass da zum Teil, wenn man die von schräg von der Seite guckt, gerade so eine reliefartige Struktur entsteht. Das ist sozusagen das Spezifische bei Soutine. Und das macht ihn auch so zu einem Künstler, der für viele Generationen von nachfolgenden Malern dann so wahnsinnig inspirierend war.
Sie haben sich da ja jetzt ganz fokussiert auf die Zeit zwischen 1918 und 1928 in der Ausstellung. Warum?
Das ist seine stärkste Phase. In dieser Zeit hat er auch seine großen Serien geschaffen. Die Serien der Landschaften, der Porträts, der berühmten Rochenstillleben, inspiriert von Chardin, und aber auch diese Serie der umwerfenden Rinderhälften, Le Boeufs, geschlachtete Ochsen an den Beinen aufgehängt, und natürlich die Serie der Pagen, der Köche und der Messdiener. Und diese Reihen, für die steht er, und die sind wirklich wahnsinnig schön.
Haben Sie ein Lieblingsbild?
Ja, ich habe ein Lieblingsbild. Das ist La Place de la Serie. Und zwar ist das eine Arbeit, die 1920 entstanden ist, kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Und das ist der Marktplatz in Serré. Und man sieht, wie der ganze Platz einen Bogen wirft, quasi nach rechts wegkippt. Die Bäume auf diesem Platz wie eine Art Welle, Woge, sich nach rechts biegen, dass alles über diesen Platz zusammenfällt. Und dann gibt es im Hintergrund ein paar Häuser, die kuscheln sich regelrecht aneinander und stemmen sich gegen diese Gewalt der Welle, gegen diese Haltlosigkeit. Und ganz vorne, quasi am Bildrand, da steht eine schwarze Figur, die Hände in den Hüften, man sieht die nur von hinten, und die schaut sich als einziges Element, das ganz, ganz gerade steht, schaut sich dieses Schauspiel an und kann nichts machen.
Susanne Meyer-Büser, Kuratorin der Ausstellung Chaim Soutine gegen den Strom in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen K20 zu sehen bis zum 14. Januar. Vincent Dunin Marcinkiewicz gilt in Belarus als Literaturklassiker bzw. galt, muss man vielleicht sagen. Zahlreiche Straßen sind nach dem Schriftsteller und Bühnendichter benannt. 2016 wurde sogar ein Denkmal in Minsk für ihn errichtet. Er lebte und wirkte im 19. Jahrhundert. Man bezeichnet ihn auch gerne als Vater der modernen belarussischen Literatur. Aber er war auch politischer Aktivist. Nun haben die belarussischen Behörden ihn aber als Extremisten eingestuft und seine Schriften verboten. Eine neue Qualität in dem Land, das seit der Zerschlagung der Aufstände 2020 zwar viel unterbindet bislang, aber noch nicht einen lange verstorbenen Nationalhelden. Inga Lisinkiewicz ist im Studio. Was genau wurde denn jetzt auf den Index gesetzt? Das gesamte Werk von Dunin Marcinkiewicz?
Nein, es ist nicht das gesamte Werk. Aber zwei Dichtungen von Vincent Dunin Marcinkiewicz und das Vorwort zum Band mit seinen gesammelten Werken wurden auf den Index gesetzt. Die beiden Werke sind im Jahr 1869 entstanden, in der Zeit vor dem Aufstand gegen das russische Imperium, und haben eine antiimperialistische Richtung. Die eine Dichtung, Plynut Vietre, Es wehen die Winde, ist eine Antwort oder eine Reaktion auf den Beschuss einer antirussischen Demonstration in Warschau, wo friedliche Demonstranten von russischen Besatzern erschossen wurden. Dieses Ereignis hat damals eine Welle von Protesten unter polnischen und belarussischen Intellektuellen geschlagen. Das zweite Gedicht, Hutorka Staroga Djeda, Rede eines alten Mannes, zerschlägt in einfacher Sprache die russische Propaganda von damals. Man solle nicht den Versprechungen aus Moskau vertrauen, das bringt nichts Gutes. Und ist auch ein Antikriegswerk noch dazu.
Wie wichtig ist denn dieser Dichter für das Land?
Vincent Dunin Marcinkiewicz, Jahrgang 1808, ist ein Klassiker der belarussischen Literatur. Er hat Gedichte, Prosa, dramatische Werke geschrieben. Und er ist wirklich berühmt. Jeder kennt ihn, hat wenigstens den Namen mal gehört, auch weil es Straßen gibt, die nach ihm genannt sind. Es gibt Dunin Marcinkiewicz Denkmäler. Also am Anfang seiner Literaturkarriere hat er einige Libretti für die Opern des Komponisten Stanislaw Maniuszka geschrieben. Später folgten dramatische Werke, und für das belarussische Theater ist er eine wichtige Figur. Er hat selbst ein Theater gegründet, Stücke geschrieben, stand selbst auf der Bühne. und wird manchmal auch als belarussischer Shakespeare bezeichnet. Nach ungefähr 12 Jahren wurde sein Theater dann verboten und er hat im Untergrund weitergemacht. Also er steht wirklich in der Tradition der belarussischen Kulturschaffenden.
Ja, und es scheint wirklich ein Dichter von Rang und Namen zu sein. Vielleicht vergleichbar bei uns so mit Goethe und Schiller. Das klingt absurd, ihn auf den Index zu setzen. Gibt es da irgendwelche Reaktionen jetzt oder äußert sich niemand, weil es zu gefährlich wäre, sich zu äußern?
Also meine Reaktion war, und so ging es vielen anderen auch, dass ich sofort die Werke gegoogelt habe und einmal das durchgelesen. Also ich muss zugeben, dass ich nicht täglich Werke aus dem 19. Jahrhundert lese. Und dass solche Reaktionen ganz oft vorgekommen sind, hat mir auch Übersetzer und Literaturwissenschaftler Andrei Khadanovich bestätigt.
Die Reaktion vieler Menschen, wie ich sie unter anderem aus den sozialen Medien mitbekomme, bestand darin, sich mit den Werken, die wegen Extremismus auf den Index verurteilt wurden, vertraut zu machen. Ich glaube, Dunin Marcinkiewicz hat schon lange keinen solchen Ansturm, so ein Interesse an seinem Schaffen gehabt.
Übrigens wurden zusammen mit Dunin Marcinkiewicz noch weitere Autoren mit ihren Werken auf den Index gesetzt. Am gleichen Tag waren es 4 weitere Autoren, darunter auch Larissa Hinyush, eine Dichterin und eine antisowjetische Dissidentin, die im April 1983 verstorben ist.
Wie erklären Sie sich diese Maßnahme jetzt zu diesem Zeitpunkt? Hat das Regime auf einmal Angst vor einem Nationaldichter aus dem 19. Jahrhundert?
Es ist nicht das erste Verbot eines literarischen Textes. Aber jetzt ist es ein klassischer Text aus dem 19. Jahrhundert. Also alles, was irgendwie zu einem Aufstand anregen könnte, wird beseitigt. 2017, also noch einige Jahre vor der friedlichen Revolution 2020, wurde das literarische Werk von Kostuś Kalinowski, Brief unterm Galgen, aus dem Lehrplan genommen. Kostuś Kalinowski war der Anführer des Aufstandes von 1883, auch ein antiimperialistischer Aktivist. Und er hat nicht nur den antirussischen Aufstand geleitet, sondern auch eine Zeitung auf Belarussisch herausgegeben, Gedichte auf Belarussisch geschrieben. Er war also nicht nur ein Politiker, sondern auch ein Kulturschaffender.
Das klingt so, als müssten auch andere Literaten und Literatinnen, die irgendwie regimekritisch sind, in Zukunft damit rechnen, auf dem Index zu landen.
Ja, es sind mittlerweile mehr als 30 Werke, Buchcovern, Vorworte, Ausschnitte, die auf den Index bereits gesetzt sind. Und der Literaturwissenschaftler Andrei Khadanovich sieht es auch so, dass die Gefahr wächst. Er selbst lebt auch seit 2020 im
Exil. Es gibt auch die Sorge, dass Bücher vernichtet werden könnten, wie es damals zu Stalin-Zeiten war. Jeder, der sich für Belarus interessiert, weiß von der berühmten Schwarzen Nacht vom 29. auf den 30. Oktober 1937, als mehr als 100 Kulturschaffende hingerichtet wurden. Aber nicht jeder weiß, dass im Sommer des gleichen Jahres eine Massenverbrennung tausender Werke und Manuskripte dieser erschossenen Dichter, die zu Feinden des Volkes erklärt wurden, vorausgegangen war. Es war ein Riesenfeuer im Innenhof des KGB-U-Haftgefängnisses. Deswegen kennen wir viele der Werke nicht. Also fürchte ich, dass auch heute gegen die Bücher die Hand erhoben werden könnte.
Also keine guten Aussichten für die Literatur in Belarus. Inga Lisinkiewicz über das Verbot von Schriften des belarussischen Nationaldichters Vincent Dunin Marcinkiewicz. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Und wir kommen zur Kulturpresseschau. Die Feuilletons von morgen hat Ulrike Timm gelesen.
Die Staatsanwaltschaft Berlin ermittelt nicht mehr gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann. Dazu schreibt der Tagesspiegel, der vielfach erweckte Eindruck, hier überwältige eine Art Ungeheuer hinter oder unter der Bühne arglose Frauen, hat sich in Luft aufgelöst. Es meldete sich keine einzige Betroffene bei den Strafverfolgern, die dergleichen berichten konnte. Dass dies aus Furcht geschah, man würde ihr nicht glauben, ist angesichts der Umstände fernliegend. Man müsse eben sauber unterscheiden zwischen anstößigem Verhalten und einer Straftat, meint Jost Müller-Neuhoff in seinem Kommentar und zieht dieses Fazit. Die Justiz muss es genauer nehmen als die Skandalreportage. Was dran war am Fall Lindemann? Ein sinnvolles Innehalten über die Gepflogenheiten vergangenen und gegenwärtigen Groupie-Tums sowie ein Anlass für Eltern, ihre Töchter zur Vorsicht zu mahnen. Manche Männer nutzen ihren Status für Sex aus und manche Frauen lassen sich darauf ein. Ein Drama, das uns weiter beschäftigen wird. Den Kommentar zur Causa Lindemann finden Sie im Tagesspiegel. Ob Rammstein je in Heidenheim gespielt hat? Die Welt nimmt uns mit in die schwäbische Provinz, wo man seit kurzem in der ersten Fußballliga mitspielt, sehr zum Verdruss von Metropolen mit sogenannten Traditionsvereinen, die jetzt über die Kreisstadt Kicker fluchen und skandieren, kein Mensch braucht Heidenheim in der Bundesliga. Dabei, so Weltautor Matthias Heine, habe man in Heidenheim nur einfach sehr viel richtig gemacht, seit langem und nicht nur beim Fußball. Gut integrierte Migranten, 1,1% AfD bei der letzten Kommunalwahl, schicke Bibliothek und tolles Schwimmbad, große Grundzufriedenheit, stolz auf die Provinz und jetzt eben auch noch der Aufstieg in die Bundesliga. Man möchte glatt hinziehen nach Heidenheim. Nun ja, für die Pressebeschauerin allerdings wäre Schwäbisch denn doch eine zu große Hürde. Aber, Zitat, den Heidenheimern ist ohnehin nicht so wichtig, wie man in fernen Großstädten über sie denkt. Viel entscheidender ist, dass sie der etwas größeren Nachbarstadt Aalen, 68.816 Einwohner, eine Nase drehen können. Und das können sie, denn der ewige Rivale seit den alten Römern ist fußballerisch inzwischen viertklassig, wohingegen Heidenheim eben. Freuen wir uns also in dieser Spielzeit noch auf manche Notizen aus der Provinz. Vielleicht würden sich hier ja auch verdiente Tatortkommissare in Rente wohlfühlen. Die Süddeutsche Zeitung meint, das Renteneintrittsalter der Kultermittler würde für die ARD demnächst mal zum Problem. Bei den erfolgreichen Tatortteams nämlich dominiert die Altersklasse Ü60. Die Münchner Ermittler steuern gar sehr erfolgreich auf ihren 100. Fall zu. Wie sorgt man da diskret vor, fragt die Süddeutsche und überlegt, ob da schon an möglichst originellen Ausstiegsszenarien gewerkelt wird. Kommissar tot nach letztem Einsatz, das kennen wir schon. Aber eine Kommissarin in Rente, der auch im Ruhestand noch viel Leben zuzutrauen ist, das wäre doch mal was. Allein es ist der Charme der späten Jahre, so schreibt Claudia Tischki, der zuverlässig für gute Quoten sorgt. Es sind eben die Oldies, die die Zuschauer am liebsten haben. Zwei Seiten weiter in der Süddeutschen Zeitung dann gleich noch ein Beispiel, wieder die Jugend. Erst trauen wir unseren Augen nicht. Kinder erst ab Reihe 13. Ja. Tatsächlich. Eine niederländische Fluggesellschaft testet, ob Erwachsene für mehr Ruhe an Bord extra zahlen würden und verbannt Eltern mit Kindern auf die hinteren Plätze. Ob da wohl jemand lautstark ruft, faul, Elfmeter?
Das war die Kulturpresseschau von Ulrike Thiem und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und gute Nacht.